Ja, vielen Dank. Entschuldigung, kann man mich hören? Ja, genau. Alles funktioniert super. Vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier präsentieren kann. Ich stehe hier stellvertretend für mein Team. Mit an dieser Studie haben Julia Stüwe, Juliane Wegner und vor allem 10 Studierende, die ich jetzt hier grüße, die wahrscheinlich am Stream sitzen und sich auch die Präsentation anschauen, mitgearbeitet. Ja, wir haben die Studie jetzt Sichtbarkeit und Vielfalt genannt, Fortschrittsstudie zur audiovisuellen Diversität. Und wir würden ganz gerne eben hier sehen, wie schaut das denn jetzt gerade aus mit den verschiedenen Dimensionen von Vielfalt bei uns im Fernsehen. Und wie Maria schon angesprochen hatte, hatten wir ja 2016 schon mal erhoben, 2017 vorgestellt, die Ergebnisse zu Fernsehen. Das heißt, uns würde interessieren, ob Frauen immer noch unterrepräsentiert sind, ob es Genres gibt und Funktionen, in denen wir vielleicht Veränderungen sehen. Und dann haben wir neu mit aufgenommen, dass wir wissen wollten, wie schaut es eigentlich aus, bildet Fernsehen unsere Bevölkerung ab in Bezug auf Migrationshintergrund, ethnische Herkunft, LGBTQ und Behinderung. Und eben, wie divers ist denn eigentlich unser Fernsehen? Was haben wir methodisch gemacht? Sie sehen hier auch Kino mit aufgenommen, aber Kinodaten werde ich jetzt hier nicht vorstellen, sondern dieser Abend oder dieser Vormittag ist auf Fernsehen konzentriert. Was haben wir gemacht? Wir haben eine sogenannte repräsentative Stichprobe gemacht, 14 zufällig ausgeloste Tage, 2 Montage ausgelost, 2 Dienstage ausgelost. Sie kennen das alle aus den Wahlprognosen vor den Hochrechnungen, die Umfragen. Also repräsentativ haben wir versucht zu sein und wir haben tatsächlich insgesamt 17 Sender fürs Erwachsenenfernsehen, so nennen wir das, also ARD, das erste, ZDF, dann alle dritten und dann haben wir RTL, RTL 2, Vox, ich muss mal auch immer am Finger mitnehmen, ProSieben, Sat 1 und Kabel und auch ZDF Neo mit aufgenommen und im Kinderfernsehen haben wir den Kika, Super RTL, Nickelodeon und den Disney Channel untersucht. Wir haben eine standardisierte Inhaltsanalyse gemacht und wir untersuchen aus der Perspektive der Zuschauer und Zuschauerinnen, also redaktionelles Wissen oder journalistisches Wissen fließt nicht mit ein, sondern wir tun so, als ob wir die normalen Zuschauer und Zuschauerinnen wären. Und für Sie jetzt wichtig, wen haben wir gezählt? Im fiktionalen Bereich haben wir die Protagonisten und Protagonistinnen gezählt. Das sind die Figuren, die handlungstreibend für die Geschichte sind. In der Information und non-fiktionalen Unterhaltung, das sind so Shows und Quizshows, Information, glaube ich, erklärt sich von selbst, haben wir die Hauptakteur und Hauptakteurinnen erzählt. Das sind Personen, die zentral im Bild sichtbar sind, die sprechen und einen Namen haben. Also ich wäre zum Beispiel so eine Person, ich bin vorgestellt worden, ich bin wahrscheinlich zentral im Bild und ich spreche. So, wie schaut's denn aus mit der Geschlechtergerechtigkeit? Wenn Sie sich erinnern, vor 4 Jahren hatten wir relativ pointiert zusammenfassen können, dass Frauen deutlich unterrepräsentiert sind, dass es ein Age Gap gibt, Frauen verschwinden ab Mitte 30, Männer erklären uns die Welt, sie waren die Moderatoren, Berichterstatter und vor allem die Experten und Expertinnen. Und wenn wir das Kinderfernsehen anschauen, haben wir gesagt, it is not equal, da war die Ungleichverteilung noch größer. Wie schaut es jetzt aus? Wir sehen, eigentlich hat sich auf den ersten Blick nicht viel verändert. Nach wie vor haben wir ein Verhältnis von 1:2, also eine Veränderung. Und wenn wir das aber jetzt im Detail anschauen, dann sehen wir doch tatsächlich Bereiche, in denen sich sehr viel bewegt hat und eben Bereiche mit hohen Fallzahlen, die stabil geblieben sind. Ich wollte Ihnen nur vorweg sagen, die Stichprobe methodisch gesehen ist nicht dazu angelegt, Sendervergleiche zu machen. Das kommt auch immer wieder, diese Frage. Aber die Sender unterscheiden sich alle nicht, wenn man das dann doch macht. Das ist also wirklich fernsehimmanent. So, wo sehen wir Entwicklungen zur Geschlechtergerechtigkeit? Ich habe hier nochmal alle Genres aufgeführt und die hellgrauen Balken, wenn Sie sehen, das sind immer die Zahlen von 2016, also der Vergleich 2016 und rot ist weiblich, blau ist männlich, das sind die Zahlen von 2020 und ich fange jetzt mal mit dem fiktionalen Bereich an. Wenn wir im fiktionalen Bereich anschauen, was ist aktuell produziert worden, also das Produktionsjahr 2020, dann sehen wir hier eine große Veränderung und Verbesserung und wir sind fast gleich, fast ausgewogen. Die machen ein Drittel der Programme aus. Das heißt, zwei Drittel der Programme waren Wiederholungen, sozusagen mit den alten Ungleichheiten. Aber das, was die Sender aktuell produzieren, da ist der Weg zur Geschlechtergerechtigkeit schon deutlich zu sehen. Das Gleiche sehen wir in der Fiktion, also in den erfundenen Geschichten im Alter. Auch hier können wir nicht mehr so pauschal sagen, dass Frauen ab Mitte 30 verschwinden, sondern Sie werden sehen, so hier auf der rechten Seite, im Alter 50 bis 59 haben wir einen fast 10-prozentigen Anstieg oder 10-prozentigen Anstieg. Also das heißt, Frauen durften durchaus altern hier in den letzten Jahren auf dem Bildschirm und sind dann nicht verschwunden. Sie sehen auch, es gibt noch einen Altersgap, aber er ist eben nicht mehr so groß wie vorher. Schauen wir uns den Bereich der Information an. Hier können wir sehen, dass die Sender in ihren Bemühungen in den internen Funktionen sehr weit vorangekommen sind. Also das, was auf der linken Seite ist, der Journalist, die Journalistin, der Reporter, die Reporterin, die eingeblendet sind, die vorm Reichstag stehen und uns irgendwie vorm Bundestag stehen, die uns etwas erzählen, die Nachrichtenmoderation oder Magazinmoderation. Hier sind wir ziemlich auf dem Weg zur Geschlechtergerechtigkeit, vor allem im Bereich der Moderation. Und wir sehen eine deutliche Steigerung der eingeblendeten Journalisten und Journalistinnen. Noch arbeiten kann man an den Sprecher und Sprecherinnen, den Stimmen aus den Off, also die unsichtbaren Stimmen. Und wo Sie sehen, wo wirklich noch Herausforderungen sind und Baustellen, ist der Bereich der Externen, die auf dem Bildschirm erscheinen. Also die Experten, Expertinnen, die Alltagspersonen, die in der Fußgängerzone interviewt werden. Hier sehen wir noch große Ungleichheiten. Und die sind die, den Schnitt so runterziehen. Sie sehen unten, das sind die Fallzahlen, das sind dann fast 11.000 Personen, 16.6, wenn wir sie zusammenzählen, dann sind das 17.000 Personen von uns insgesamt 25.000 Personen, die auf den Bildschirmen auftauchten. Also hier sehen wir noch einen Handlungsbedarf. Wir haben ja dann, um den Argument vorzugreifen, was wir immer wieder gehört haben, was sollen wir tun, der Bürgermeister ist nun ein Mann, der Chef der Feuerwehr auch, wie soll ich dann eine Frau interviewen? Wir haben ja dann nochmal genau geguckt, gibt es denn Frauen in den einzelnen Berufsbereichen? Und wenn wir den Bereichen Bildung anschauen und Gesundheit und Pflege, ich habe das mal für Sie umkringelt, damit Sie nicht suchen müssen auf den Folien. Bildung, wir wissen, dass mehr als die Hälfte der Lehrer Lehrerinnen sind. Wir wissen, wenn wir in Kitas gehen, dass wir überwiegend Frauen antreffen. Also das heißt, im Bereich Bildung sind Frauen vorhanden, aber sie werden nicht interviewt. Das Gleiche wissen wir für den Bereich Medizin, also wenn Sie in ein Krankenhaus gehen und wir wissen jetzt zu Corona-Zeiten, die Ärzte, erzähle ich gleich, Pfleger sind meistens Pflegerinnen und das Krankenhauspersonal, Krankenschwestern ist weiblich. Die Hälfte der Ärzte sind Ärztinnen. Also an sich gibt es hier keinen Grund, dass wir keine Ärztinnen finden, um sie zu interviewen. Sie mögen jetzt sagen, ja, die Universitäten sind ungleich, Professorinnen sind natürlich weniger Frauen. Das stimmt, das ist ganz, ganz ungleich, das sind nur 10%. Deshalb hatten wir ja damals in unserer Corona-Studie, die wir auch mit der Malisa-Stiftung gemacht haben, sogar nochmal extra geguckt, Ärzte, Ärztinnen ohne Leitungsfunktion, also der normale Hausarzt, die normale Hausärztin, der Anästhesistin im Krankenhaus. Und auch da waren es zu 80% Männer. Also allein durch die Hierarchie können wir das nicht erklären. Eine weitere Baustelle sehen wir im Bereich der non-fiktionalen Unterhaltung. Das sind die Shows. Und besonders auffällig sind die Quizshows und Unterhaltungsshows. Hier ist das Personal, das dort auftritt, sowohl welches das moderiert, aber auch die ratenden Personen, zu 90%, wenn ich jetzt mal die bisschen großzügig aufrunde, männlich. Also wir sehen da überwiegend Männer, die uns durch Unterhaltungsshows moderieren, genauso Comedy Late Night, Kochshows, das ist fast ausgewogen. Das sind aber die vielen Shows, wo man so übers Land fährt und irgendwelche Bäuerinnen besucht, die dann kochen. Gescriptete Dokus, auch hier sind wir ziemlich ausgewogen und Tiersendungen sind eben auch ziemlich unausgewogen. Also hier würden wir sagen, ist noch eine Baustelle, die bearbeitet werden müsste. So, wir kommen zum Kinderfernsehen. Hier hatten wir ja damals festgestellt, ganz pointiert auf 1:3. Hier würden wir jetzt mal sagen, das ist ein bisschen müh besser geworden insgesamt. also bei 30%, aber eben immer noch sehr unausgewogen. Wir haben hier wieder geschaut nach den aktuellen Produktionen und nach den deutschen fiktionalen Produktionen, die aber im Kinderfernsehen insgesamt nicht so viel ausmachen. Aber wir sehen tatsächlich dort, wo wir selber als deutsche Produzenten, Produzentinnen verantwortlich sind, einen 10%igen Zuwachs. Also auch hier ist ein Weg vorgezeichnet. Also das heißt, das, was die Sender hier selber in der Hand haben, da scheint sich tatsächlich einiges zu bewegen. Aber insgesamt sehen Sie, im Einkauf muss, glaube ich, schon noch was passieren, weil der Bereich mit den Tieren, was uns letztes Mal so überrascht hatte, ist auch nach wie vor unausgewogen. Jetzt sind es nicht mehr ganz 9 von 10 Tieren, sondern 8 von 10 Tiere sind männlich. Aber es ist eben immer noch, würde ich sagen, sehr unausgewogen. So, wenn ich das Ganze zusammenfasse für Geschlecht, würden wir sagen, also Geschlecht ist weiterhin unausgewogen. Auf eine Frau kommen im deutschen Fernsehen nach wie vor 2 Männer. Das liegt im Wesentlichen an den externen Funktionen wie Experten, Expertinnen und den Alltagspersonen. Wir sehen tatsächlich in der Fiktion einen Weg zur Ausgeglichenheit, und das hat uns am meisten überrascht, weil uns eigentlich immer erzählt worden ist, das mit den erfundenen Geschichten, es dauert ja 2-3 Jahre, bis so ein Fernsehfilm produziert ist und bis wir da was ändern können. Das hat lange, also dauert so lang. Und da sehen wir aber interessanterweise die größte Veränderung. Offensichtlich sind in den Projekten, wo lange nachgedacht wird, eben da ist der Einfluss, was zu verändern, am größten. Und wo wir eben am wenigsten Veränderungen gesehen haben, ist dort, wo die redaktionellen Routinen greifen, also schnellen Experten, und ich gender jetzt absichtlich nicht, vor die Kamera zu holen. Also würden wir eben sehen, Handlungsbedarf ist in dem ganzen Feld der Experten und Expertinnen, in der Moderation von Quizshows, da würden wir eben Handlungsbedarf sehen und ein bisschen mehr weibliche Tierfiguren, Monster, Feen, Bäume, und das weiblich würde uns auch erfreuen. Der nächste große Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, ob Fernsehen unsere Bevölkerung abbildet. Und hier muss ich ein bisschen was vorweg sagen. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir die Perspektive der Zuschauer und Zuschauerinnen einnehmen. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Ergebnisse vorstellen zu Behinderung, sexuelle Orientierung, Migrationshintergrund und ethnische Herkunft, dann geht es um externe Zuschreibungen. Also es geht nicht darum, wie eine Person, die auf dem Bildschirm erscheint, sich selber definieren würde, weil das können wir nicht wissen, nicht messen, sondern wir haben uns bestimmte Kriterien gegeben, wie wir einen Migrationshintergrund zuschreiben und wie wir verschiedene Ethnien, ethnische Herkünfte zuschreiben. Wer das genauer wissen möchte, der kann ab 13 Uhr, ist es freigeschaltet, unseren Bericht, unser White Paper lesen. Da haben wir das methodisch nochmal sehr genau analysiert, dargestellt, wie wir dazu kommen. Wir unterscheiden dann, also sozusagen, das ist nochmal für Sie sehr wichtig. Es ist kein Abbild der Realität, es ist eine externe Zuschreibung, und wir versuchen uns eben der Realität anzunähern. Und die Vergleichszahlen, die wir rannehmen, die haben wir alle also vom Bundesamt für Statistik. So, sexuelle Orientierung. Wir haben hier nur die fiktionalen Produkte angeschaut und sozusagen stellen fest, dass die überwiegende Anzahl der Personen, die dort erscheinen, sind heterosexuell. Bei einem Drittel, also bei 27%, konnten wir es nicht erkennen, da wurde es nicht thematisiert. Und wirklich nur in einer ganz geringen Anzahl, insgesamt 24 Personen, konnten wir eine nicht heterosexuelle Orientierung zuweisen. Im echten Leben sind das ungefähr 11%, wie eine neueste Studie uns zeigt. Das heißt, wir würden hier sagen, deutlich unterrepräsentiert. Wichtig ist Fiktion, erinnern Sie sich, wir haben gesagt, kein Profi-Wissen, es ist auch kein Gala und Bunte und so weiter Wissen, dass man eben bei Informationsmoderatoren, Moderatorinnen irgend vielleicht was, mal was gelesen hat, sondern wirklich in der Fiktion, und es musste manifest erkennbar sein. Wir haben dann nach Behinderung geguckt und haben offen kodiert, also wir haben sozusagen unsere Studierenden gebeten, offen zu erfassen, wenn es irgendwo eine Beeinträchtigung gibt. Und Sie sehen, ein großer Anteil war Brille, Sehschwäche, aber tatsächlich eine erkennbare Behinderung sind nur 90 Fälle gewesen, also 0,4. Und hier haben wir alle Informationsprogramme, alles Fiktionale und alle non-fiktionale Unterhaltung, also alles zusammengefasst. Wenn man so schätzt, vom Anteil sichtbare Schwerbehinderung, gehen wir davon aus, dass eigentlich so 5-6% der Personen in Deutschland eine sichtbare schwere Behinderung haben. Und das müssten wir dann eigentlich im Fernsehen auch so wiederfinden. Migrationshintergrund. Wie Sie alle wahrscheinlich wissen haben, leben in Deutschland 26% der Menschen, denen ein Migrationshintergrund zugeschrieben wird. Ganz egal, ob wir die Definition jetzt gut oder nicht gut finden. Wir haben uns an das Offizielle gehalten. Und im Fernsehen sehen wir 2020 11%, denen wir einen Migrationshintergrund zuweisen konnten. Ein geringfügiger Anstieg. Wir haben uns dann ja an die sehr schwierige Kategorie ethnische Herkunft gemacht, also die Zuschreibung einer ethnischen Herkunft, und haben, so wie das im Diskurs ist, unterschieden in weiß und eben black und people of color oder schwarz und people of color. Und es gibt in Deutschland aus gutem Grund keine solchen Statistiken, aber wenn man ungefähr schätzt, wo Menschen auch mit Migrationshintergrund herkommt, dann würden wir eben sagen, dass wahrscheinlich 10% ungefähr in Deutschland schwarz, People of Color leben und so, dass denen möglicherweise zugeschrieben wird. Und im Fernsehen sehen wir davon nur die Hälfte, also mit 5%. Das unterscheidet sich nach Genres. Also es gibt tatsächlich Genres, und zwar die Fiktion, die hier ein bisschen fortschrittlicher ist oder weiter voran ist oder die Gesellschaft etwas besser abbildet. Sie sehen vor allem in den Fernsehserien und in der Fiktion insgesamt, sehen wir Personen mit Migrationshintergrund identifizierbaren, aber und auch Black- und POC-Personen. Arbeiten und Baustellen sind noch in der Information und in den Tagformaten, sehen wir doch immerhin, aber das sind geringe Fallzahlen, auch ein sozusagen 15%, aber der ganze Informationsbereich, da ist sozusagen noch viel zu tun. Wenn wir uns das Ganze intersektional anschauen, also wenn wir versuchen zu sagen, okay, wir haben immer noch 1:2 Männer und Frauen, dann könnten wir wahrscheinlich etwas zynisch zusammenfassen, dass wir in der Tat immer noch überwiegend weiße Männer ohne Migrationshintergrund, die nicht behindert sind und keine homosexuelle Orientierung haben, aber alle Altersgruppen sehen. Also nicht nur alte Männer, sondern alle Altersgruppen, aber davon doch deutlich mehr als von den Frauen. So, ich komme zu meinen Zusammenfassungen. Also wie gerade berichtet, sehen wir also tatsächlich weniger Personen mit einer anderen sexuellen Orientierung, die nicht heterosexuell ist. Wir sehen weniger Personen mit Migrationshintergrund und People of Color und Black als in Deutschland wahrscheinlich leben. Und auch Menschen mit sichtbarer Behinderung sind deutlich unterrepräsentiert. Frauen sind noch immer unterrepräsentiert, aber wir haben tatsächlich gesehen, dass wir eben bestimmte Bereiche haben, in denen wir ganz gut auf dem Weg sind. Also das, was die Sender intern in der Hand haben, da haben sie da sehr viel gemacht. Und jetzt, glaube ich, ist sozusagen die nächste Herausforderung, an den externen Funktionen zu arbeiten. Und auch ich möchte mich natürlich bei allen Partnern und Partnerinnen bedanken und auch bei der Malisa-Stiftung und den Gründerinnen, dass ich immer wieder die Chance habe, so spannende Studien mit euch zu machen. Vielen Dank.